So, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir in dieser sehr schönen Zusammensetzung und auch zahlreich bei einem doch lauen Sonnabend uns hier treffen zu unserem Semesterabschluss. Das Semester ist in der letzten Woche und es ist unsere letzte reguläre Veranstaltung dieses Sommersemester. Ich denke, ein würdiger und spannender Abschluss. Und ich freue mich auch, natürlich wie immer, dass die Kooperationspartnerin des Abends, Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der israelitischen Kultusgemeinde, bei uns ist und dass wir schon darüber nachdenken, wie wir konkret die Zusammenarbeit im nächsten Semester fortsetzen. Aber ich verrate noch nichts.
Ja,
schon Pläne. Das ist sehr spannend. Was haben Auckland in Neuseeland, Petropolis in Brasilien, Pacific Palisades in Kalifornien und die tunesische Hauptstadt Tunis gemeinsam? Nun, bald können Sie es nachlesen. Sie alle spielen eine große Rolle in dem in Kürze im Oktober erscheinenden Buch von Julia Schneiderwind, Schicksale und ihre Bücher, das auf ihrer hier in München beruhenden Dissertation über deutsch-jüdische Privatbibliotheken im Exil beruht. Sie alle haben es vielleicht schon erraten, Auckland, Karl Wolfskehl starb in Auckland, Stefan Zweig nahm sich in Petropolis das Leben und Leon Feuchtwangers in München begonnene Biografie endete im Vorort von Los Angeles. Aber Tunis war bisher kaum ein sichtbarer Ort auf der Landkarte der Exilforschung. Tunis war, das muss man sagen, auch keine nennenswerte Destination für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Und der Philosoph, um den es in diesem Fall geht, Franz Rosenzweig, starb ja schon 1929 im Alter von 50 Jahren an einer fortschreitenden Lähmung, Paralyse seines Körpers, die schließlich das Leben nahm. Doch wie Julia Schneidewind in ihrem gründlich recherchierten und auch hervorragend lesbaren Buch zeigen kann, die Geschichte des Exils beschränkt sich eben nicht nur auf die Vertriebenen selbst, sondern sie geht weiter. Für Schriftsteller und Intellektuelle bedeutete die Flucht oft auch den Verlust ihres wichtigsten Besitzes, nämlich ihrer Bücher. Aber es gab auch nicht nur den Verlust der Bücher, es gab auch ein Exil der Bücher. Manchen gelang es, ihre Bücher mitzunehmen, oft noch im letzten Moment ihre Bibliotheken einzuschiffen. Wo sie dann allerdings landeten, blieb dabei oftmals offen. Und wie es dazu kam, dass sich Franz Rosenzweigs Bibliothek heute noch in Tunis befindet, das werden wir gleich von Julia Schneiderwind, die seit vorigem Jahr hier am Lehrstuhl als wissenschaftliche Assistentin arbeitet und sich die Bibliothek Franz Rosenzweigs in Tunis auch selbst angesehen hat, Gott sei Dank noch vor Covid, erfahren. Der meines Wissens Einzige, der sich vorher schon wissenschaftlich mit Franz Rosenzweigs Erbe in Tunis beschäftigte, ist Professor Norbert Waschek, den ich heute ganz herzlich hier begrüße. Nach seiner Promotion an der Universität Cambridge war er dann auch tatsächlich an einem der Orte tätig, die im Mittelpunkt von Julia Schneiderwinds Forschungen steht, nämlich in Auckland, New Zealand. Nach weiteren Zwischenstationen in Hannover, Bochum, Erlangen und Rouen ist er seit 2003 Professor für Germanistik an der Universität Paris. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt die Philosophie und Ideengeschichte, vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts. Er hat sehr viel zu Themen der Aufklärung publiziert, aber auch zu Hegel und der Hegelschen Schule. Und auf dem Gebiet der jüdischen Studien besonders hervorheben möchte ich seine Veröffentlichung zu Eduard Ganz und den Anfängen der Wissenschaft des Judentums. Damit möchte ich meine einführenden Bemerkungen auch schon beenden und freue mich nun, als erste Vortragende jetzt Lydia Schneiderin begrüßen zu dürfen.
Vielen lieben Dank für die nette Einführung, Michael. Vielen lieben Dank, Frau Presser, dass Sie heute hier sind als Kooperationspartnerin. Und ganz herzlichen Dank natürlich an Norbert Waschek, dass er aus Paris zu uns gekommen ist, was mich persönlich sehr, sehr freut. Ja, ich werde Ihnen einführend nun einen Einblick geben in die Überlieferungsgeschichte der Bibliothek Franz Rosenzweig. Sie haben gerade schon einführende Worte dazu gehört und ich möchte Ihnen einfach diese Wegmarken aufzeigen, wie sozusagen diese Sammlung entstanden ist, aber auch wie sie dorthin gekommen ist, wo sie sich heute befindet und wie diese Sammlung dort auch heute nachwirkt. Ich wünsche, dass meine Bibliothek an meinen Sohn kommt. Solange er nicht liest, kann sie in Kisten verpackt werden, später aber soll sie, wenn es die Raumverhältnisse irgend gestatten, aufgestellt werden. Es ist eine Bibliothek, die auch für einen gebildeten Kaufmann, Anwalt, Arzt etwas ist, durchaus nicht bloß für einen Gelehrten. Diesen Tagebucheintrag, den der deutsch-jüdische Philosoph Franz Rosenzweig am 13. September 1922 verfasste, bezieht sich auf seine Privatbibliothek. Und seine Privatbibliothek ist natürlich geprägt von dem Leben Franz Rosenzweigs. Es ist geprägt von seiner Studienzeit, als er zunächst in München unter anderem Medizin studierte. Sie ist geprägt von seiner Studienzeit im Bereich der Geschichte und der Philosophie, eben zwei Bereiche, die ihm auch sehr wichtig waren und eben auch sein späteres Leben stark formten. Sie ist aber auch geprägt von den Kriegsjahren, die Franz Rosenzweig auf dem Balkan verbracht hat. Franz Rosenzweig diente die meiste Zeit des Krieges eben auf dem Balkan und hat aber fast täglich an seine Eltern nach Hause nach Kassel geschrieben und darum gebeten, ihm bestimmte Bücher an seine Stellung in den Krieg zu schicken. Genau, also diese Kriegsjahre waren auch sehr prägend für sein philosophisches Schaffen und in dieser Zeit ist eben auch sein Opus Magnum, der Stern der Erlösung, entstanden. Die Bibliothek ist aber auch geprägt von seinen Übersetzungsarbeiten, also gerade für die er wohl am bekanntesten heute noch ist, die Übersetzungsarbeit gemeinsam mit Martin Buber an der Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Dass nun Franz Rosenzweig im September 22 diesen Tagebucheintrag verfasst, ist natürlich kein Zufall. Vorausgeht zum einen, dass wenige Tage, bevor er diesen Eintrag verfasst hat, sein einziges Kind Raphael geboren wurde. Und ein tragischerer Grund dafür, dass er diesen Eintrag verfasst, ist eine Diagnose, die er Monate zuvor von den Ärzten erhalten hat, nämlich die amyotrophe Lateralsklerose wurde bei ihm festgestellt, ALS, also eine Krankheit, die schnell schreitend zur allmählichen kompletten Lähmung führte. Und die Ärzte konnten eben Rosenzweig auch nicht viel Hoffnung geben, dass er seinen einzigen Sohn aufwachsen sehen würde. Und vor diesem Hintergrund entsteht also dieser Tagebucheintrag, in welchem Franz Rosenzweig auch weiter noch fasst, dass die Bibliothek eigentlich das Einzige ist, was er seinem Sohn vermachen kann, worüber der Sohn später viel über ihn als Vater lernen könne, was er eben aus anderen Bereichen nie erfahren würde. Deshalb war es ihm so wichtig, dass diese Bibliothek eben an seinen Sohn geht. Franz Rosenzweig konnte natürlich nicht ahnen, dass wenige Jahre später eine Zukunft mit Büchern und Bibliotheken für jüdische Familien unmöglich sein würde. Und er verstarb, wie wir gehört haben, bereits 1929. Er sah seinen Sohn zumindest noch einige Jahre aufwachsen. Raphael Rosenzweig war damals 6 Jahre, als sein Vater verstarb. Aber seiner Mutter, Edith Rosenzweig, den Sie hier gemeinsam mit Raphael auf zwei Bildern sehen können, gemeinsam in Frankfurt, Edith Rosenzweig nahm dieses Vermächtnis ihres Mannes sehr ernst und ihr war es sehr wichtig, dass diese Bibliothek eben im Leben des Sohnes eine Rolle spielen sollte. Und natürlich war der Einschnitt 33 für Edith und Raphael Rosenzweig wie für alle jüdischen Familien, jüdische Menschen in Deutschland ein krasser Einschnitt. Aber Edith Rosenzweig wollte eigentlich daran festhalten, in Deutschland zu bleiben. Das war ihre Heimat, sie war in Berlin geboren. Und sie wollte auch, dass ihr Sohn eben in Deutschland aufwachsen würde, weil es auch seine Heimat war. Zumindest war der Versuch da. Edith Rosenzweig hatte tatsächlich vor, in Deutschland zu bleiben, was man daran erkennt, dass sie sich eine neue Wohnung einrichten ließ. Sie erkennen das hier auf dem Plan, auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite. Das ist der Wohnungsplan, den Edith und Raphael Rosenzweig 1935 bezogen. Also Edith Rosenzweig beauftragte einen berühmten Architekten, diese Wohnung zu konzipieren. Fritz Nathan war der Architekt, der hatte auch in Frankfurt den jüdischen Friedhof konzipiert, auf dem Franz Rosenzweig auch beigesetzt worden war. Und nun konzipierte er eben diese Wohnung. Und was Sie hier sehen können, jetzt in Vergrößerung, ist tatsächlich auch ein Bibliothekszimmer, das geplant wurde, mit zahlreichen Bücherregalen, wo eben diese Bibliothek ihren Platz finden sollte. Dass der Nationalsozialismus kein nur vorübergehendes Übel bleiben würde und es eben nicht irgendwie möglich sein würde, in Deutschland zu bleiben, merkte Edith Rosenzweig dann letztlich wie so viele im November 38. Das war für sie der Einschnitt, an welchem sie eben zumindest für ihren Sohn entschied, dass er auf jeden Fall Deutschland verlassen solle, und sie organisierte für ihn ein Visum für Palästina. Das gelang eben über eine Gruppe der Jugendallia, und Raphael Rosenzweig, damals 16, konnte im März 39 in Deutschland mit dieser Gruppe nach Palästina verlassen. Edith Rosenzweig wiederum war sich gar nicht sicher, was aus ihr werden sollte, aber sie löste auf jeden Fall auch den Haushalt in Frankfurt auf und versuchte sich gleichzeitig eben auch um ein Visum zu bemühen. Ein wichtiger Punkt, der auch bei dieser Flucht weiterhin eine wichtige Rolle gespielt hat, bei der Bibliothek. Und so nahm sie tatsächlich sehr viel Schikane, sehr viel Kosten auf sich, die mit einer Ausfuhr einer mehrtausendbändigen Bibliothek in Verbindung standen, auf sich. Zahlte sehr viel Geld, fertigte diese Liste an. Sie sehen hier auf der linken Seite einen Auszug aus der Ausfuhrliste, die angefertigt werden musste, wenn man sozusagen Bibliotheken mitnehmen wollte. Die wurde natürlich von den Behörden geprüft. Aber all diese Dinge erledigte Edith Rosenzweig, weil sie einfach unbedingt wollte, dass diese Sammlung gerettet wird. Ihr gelang es dann auch, wie Sie auf der rechten Seite sehen, einen Spediteur zu finden, der die Bibliothek praktisch noch im August 1939 aus Deutschland nach Palästina verschiffen sollte. Sie bekommt dann die Bestätigung, dass 6 Kisten Bücher, also sehr große Kisten, das waren ca. 3000 Bände, und einen Flügel, ein Bechsteinflügel, wurden auf dieses Schiff verladen und sollten eigentlich auf den mehr oder weniger direkten Weg nach Palästina kommen. Edith Rosenzweig besteigt etwa zur selben Zeit ein anderes Schiff in Triest, von wo aus sie selbst dann nach Palästina flüchtete. Also ihr gelang es mehr oder weniger im letzten Moment eben auch noch ein Visum für Palästina zu erhalten. Und Edith Rosenzweig, als sie auf dem Schiff war, brach tatsächlich gerade der Krieg aus. Ihre Schiffsreise wurde erst unterbrochen, das Schiff musste erst in Rhodos zwischenhalten. Aber aufgrund der damaligen noch herrschenden Neutralität von Italien konnte das Schiff dann trotzdem weiterfahren. Und Edith Rosenzweig kam am 11. September in Haifa an. Was jedoch nie ankam, war die Bibliothek. Dazu muss man sagen, dass in der Zeit, als Edith Rosenzweig in Palästina ankam, sehr viele andere Dinge den Alltag beherrscht haben. Sie tat sich sehr schwer. Sie wollte eigentlich nie wirklich nach Palästina. Sie hat sogar noch 1937 mit ihrem Sohn eine Reise nach Palästina unternommen und ist aber wieder zurückgekehrt nach Frankfurt natürlich nicht ahnend, was dann die nächsten Monate mit sich brachten. Aber sie war nie ein Fan von Palästina und sie wollte eigentlich in Deutschland bleiben. Und sie tat sich sehr schwer. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, ihre Mutter, die in Frankfurt verblieben war, in Berlin verblieben war, sie stammte aus Berlin, wurde nach Theresienstadt deportiert und ist dort dann auch ins Leben gekommen. Also diese Zeit in Palästina zunächst war für sie sehr aufwühlend und sie tat sich sehr schwer. Deshalb stand diese verschollene Bibliothek erstmal nicht im Vordergrund. Aber wenn wir uns die Quellenlage anschauen, die heute Aufschluss darüber gibt, was sozusagen währenddessen passiert war, nachdem diese Bücher auf das Schiff in Hamburg verladen wurden, also es befand sich auch während des Kriegsausbruchs sozusagen auf dem Seeweg und konnte nicht den direkten Weg weiter nach Palästina fahren, sondern landete erstmal in Antwerpen. Dort wurden alle Kisten abgeladen. Man weiß nicht genau, warum sie abgeladen wurden, aber auf jeden Fall wurde alles nochmal ausgeladen und dann verblieb erstmal alles für die nächsten 6 Monate, wo es war. Und erst ein halbes Jahr später wurden alle Kisten wieder auf ein anderes Schiff, diesmal auf ein belgisches Schiff geladen. Und dieses Schiff sollte dann sozusagen wieder den Weg in die Levante antreten und diese Güter nach Palästina bringen. Aber auch das gelang nicht, und zwar das Schiff, das Schiff hieß Ägypte, passierte noch sozusagen die Passage ins Mittelmeer und wurde dann aber am 29. Mai 1940 von französischem Militär vor der Küste Tunesiens abgefangen. Also man hat dieses Schiff als belgisches Schiff beschlagnahmt und das Schiff wurde dann in den Hafen von Tunis geleitet. Und dort kam es am 31. Mai an. Man muss dazu sagen, dass die politische Lage zu dem Zeitpunkt sehr konfus war. Also wir haben den Kriegsausbruch und dann sozusagen auch die Vichy-Regierung, die sich allmählich etabliert und dann sozusagen auch für die Protektorate und Kolonien zuständig war. Und in diesem Kontext passiert eben, dass dieses Schiff nach Tunis kommt. Und zunächst wurden alle Kisten entladen und man war wohl eher an dem Schiff interessiert als an der Ware. Also es war nicht so, dass man das Schiff praktisch umgeleitet hat, weil man die Ware wollte. Und dadurch, dass es ein belgisches Schiff war, wurde der belgische Konsul dafür eingesetzt, für diese Ware zuständig zu sein. Und es sollte alles versteigert werden und öffentlich versteigert. Und das Geld sollte dem belgischen Konsul praktisch in Verwahrung gegeben werden. Das nur so als diesen sehr komplizierten Kontext, der dazu geführt hat, dass das Schiff eben nicht nach Palästina fuhr. Es gibt dafür sehr viele unterschiedliche Quellen, die ich jetzt nicht im Detail nennen will, aber es gab Zeitungsmeldungen, es gab natürlich in den Archiven um die Schiffe sehr viel Korrespondenz. Also diese Thematik hat sehr viele Leute beschäftigt, aber Edith Rosenzweig, wie gesagt, war in Palästina und hatte erstmal davon nichts mitbekommen. Das ändert sich dann erst mit Ende des Krieges. Ich zitiere aus einem Krieg von Edith Rosenzweig. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen von dem Schicksal der Bibliothek meines verstorbenen Mannes zu berichten und Sie um Ihren Rat und eventuell Beistand zu bitten, da ich annehme, dass Sie sich aus verschiedenen Gründen für die Sache interessieren. Es gelang mir, die Bücher mit den Gestellen noch vor meiner Auswanderung nach Antwerpen zu schaffen. Infolge technischer Schwierigkeiten mancherlei Art wurden die Kisten erst Anfang Mai 1940 von dort hierher eingeschifft. Danach hörte ich nichts mehr, bis ich vor einem Jahr von dem belgischen Konsul in Tunis die Nachricht erhielt, dass das belgische Schiff SS Ägypte, auf dem die Kisten sich befanden, im Mai 1940 in Tunis ausgeladen wurden und die Bibliothek vom tunesischen Staat, damals Vichy, requiriert wurde, unter Zahlung von 55.000 Francs, die bei dem belgischen Konsul deponiert wurden. Die Bücher sind der tunesischen Staatsbibliothek eingeordnet worden. Und zwar schreibt Edith Rosenzweig diesen Brief an Salman Schocken. Und Salman Schocken ist ein sehr berühmter Bibliophiler, aber auch bekannt für seine Kaufhäuser, die er in Deutschland gegründet hatte. Er war bereits 33 nach Palästina geflohen und hatte auch seine wirklich einzigartige Bibliothek mit nach Palästina geschafft, aber auch andere Bibliotheken gerettet, unter anderem die Sammlung von Karl Wolfsky. Und natürlich sah Edith Rosenzweig in ihm eine geeignete Person, sich in dieser Situation an ihn zu wenden. Und Schocken, der natürlich auch ein Philanthrop war, war der Sache nicht abgeneigt. Er schrieb ihr, das dauerte eine Zeit, bis er antwortete, aber er schrieb ihr zurück und sein Grundthema war, dass er ihr nicht wirklich helfen kann, dass er weiß, wie kompliziert es ist, Bibliotheken zu erhalten, aber will ihr trotzdem jemanden an die Hand geben, der ihr vielleicht behilflich sein kann. Aber in dem Brief heißt es auch, hoffentlich gelingt es Ihnen, die Bücher aus den fremden Händen zu retten. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen später bei der Lösung der Frage mithelfen könnte. Also Simon Schocken vermittelt tatsächlich einen Kontakt, und zwar den Anwalt Paul Gees. Und Paul Gees war in Tunesien geboren, er war Jude und hatte sich als Anwalt auch für die jüdische Gemeinde vor Ort engagiert. Er wurde, als die Deutschen tatsächlich nach Tunis kamen, im November 1942, wurde er von den Nazis als sogenannter Judenrat eingerichtet, und er sollte praktisch Zwangsarbeiter für die NS-Behörden rekrutieren. Und er hat aber den Krieg überlebt, und auch nach der Kriegszeit blieb er in Tunis und versuchte eben auch der Gemeinde, die noch vorhanden war, zu helfen. Und ihm vermittelt Simon Schocken jetzt Edith Rosenzweig, eben in der Hoffnung, dass er vor Ort vielleicht was erreichen kann. Und Paul Gees schreibt dann in einem Brief an Edith Rosenzweig, sie hieß dann später Edith Rosenzweig-Scheinmann, weil sie nochmal geheiratet hatte. Um 1946 schreibt er dann: Ich besuchte Herrn Barbeau, den Direktor der Bibliothek, und fragte ihn, ob er einer gütlichen Rückgabe zustimmen würde. Herr Barbeau erklärte mir, dass er jegliche Rückgabe strikt ablehne, da die Bücher bezahlt und in seiner Einrichtung verteilt worden seien. Er würde jedoch der Rückgabe der persönlichen Papiere und Manuskripte zustimmen, die der Sammlung beigefügt sind. Es ist keine einvernehmliche Lösung möglich. Andererseits erscheint es mir schwierig, einen Prozess zu führen, wenn ein Urteil vorliegt, das den Verkauf der Ladung anordnet und eine Requisitionsmaßnahme einer tunesischen Behörde. Also Herr Paul Gees spricht mit Herrn Barbeau in Tunis, und Sie hören, der Tenor ist eher ablehnend. Also die Bibliothek hat dafür bezahlt, und sie möchte natürlich diese Bücher nicht einfach zurückgeben. Es ist die Sprache von persönlichen Papieren. Tatsächlich ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich zu einer Rückgabe kam. Also das lässt sich einfach an den Quellen nicht rekonstruieren. Und ich habe, als ich 2019 vor Ort in Tunis war, aber auch keine persönlichen Papiere gefunden. Also es ist so ein bisschen undurchsichtig, ob es sozusagen zu einer Rückgabe kam. Ja, und Edith Rosenzweig hat selbst irgendwann aufgegeben, also sie hatte selbst das Geld nicht mehr, weiter einen Anwalt zu bezahlen. Sie hatte massive Probleme, auch nach 1945 in Palästina, und sie entschied sich tatsächlich, später zurück nach Deutschland zu gehen, weil sie das Gefühl hatte, dass sie in Palästina nicht zurechtkommt und später in Israel. Und sie ist dann tatsächlich zurück nach Deutschland gegangen. Und ich, also die Vermutung ist, sie schreibt in ihren Briefen, sie würde gerne noch versuchen, die Mandatsregierung zu engagieren in der Sache, aber nachdem dann das Mandat sozusagen auch hinfällig war, hat sie wahrscheinlich einfach irgendwann aufgegeben, und die Bibliothek blieb tatsächlich bis heute in Tunis. Hier auf dieser Folie zeige ich Ihnen noch ein paar Impressionen. Also die Sammlung ist tatsächlich heute also einigermaßen geschlossen aufgestellt. Die Ausfuhrliste umfasst ca. 3000 Titel. Allerdings hat die Recherche vor Ort gezeigt, dass auch Titel vorhanden sind mit dem Exlibris von Franz Rosenzweig, die nicht in der Liste sind. Also die Liste ist nicht hundertprozentig akkurat. Sie sehen hier ein paar Ausgaben eingeblendet. Also manche weisen Stockflecken auf, manche sind etwas in Mitleidenschaft gezogen. Andere wiederum, wie Sie hier unten sehen können, weisen eben handschriftliche Anmerkungen von Franz Rosenzweig auf. Und das wurde einfach bisher nicht systematisch aufgenommen. Also ich habe versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen, aber also es gäbe tatsächlich noch einiges zu tun. Und natürlich weiß man auch nicht, wie sich die Situation in Tunis selbst entwickelt. Also die Bibliothek kämpft mit sehr vielen Kürzungen und auch politisch natürlich ein Problem. Noch ganz kurz zu der Rezeption der Sammlung in Tunis selber. Also man war sich durchaus bewusst nach der Eingliederung dieser 3000 Bände in die Sammlung, wessen Bücher das sind. Das wissen wir zum einen aus dem Stempel, den Sie unten sehen, Bibliothek Franz Rosenzweig, AU 1942, also August 1942, der in einer Auswahl von Büchern zu finden ist. Und es ist, ja, wir wissen nicht genau, warum dieser Stempel gemacht wurde, aber es ist ganz klar, man wusste natürlich, es ist die Bibliothek Franz Rosenzweig. Und warum das jetzt August 1942 ist, eine gute Frage. Also Und warum eben auch nur die, ein kleinerer Teil diesen Stempel trägt, ist auch. Also eine Theorie könnte sein, dass eben mit den Ereignissen 42 in Tunesien vielleicht einfach keine Zeit blieb, diese Inventarisierung weiter vorzunehmen und irgendwann ist es in Vergessenheit geraten. Und zu dem Zeitungsartikel, den Sie hier im Ausschnitt sehen, das ist ein Bericht aus der Zeitung Depeche Tunisienne vom 21. September 1950. Und in diesem Artikel wird also die damals noch als Stadtbibliothek bekannte Bibliothek vorgestellt und man schreibt auch, dass man die Bibliothek von Franz Rosenzweig im Bestand hat. Und es ist ja ein bisschen übertrieben, Sie schreiben von 5000 Bänden, das glaube ich nicht, also das war etwas wohlwollend gemeint, aber man schreibt tatsächlich, dass das die Bibliothek eines jüdischen Philosophen aus Deutschland ist. Also das wird auch erwähnt. Genau, und dann natürlich besonders spannend sind auch die Spuren in der Bibliothek. Also ich habe ja kurz schon die Annotationen und handschriftlichen Anmerkungen erwähnt, aber tatsächlich finden sich einfach auch Einlagen. Also einen spannenden Fund fand ich die Postkarte von Max Born, der an Adele Rosenzweig, die Mutter von Franz Rosenzweig, eine Postkarte geschrieben hatte. Und Max Born war tatsächlich auch mit den Rosenzweigs verwandt und er kontaktiert Adele Rosenzweig in der Kunstfrage, weil Adele Rosenzweig sehr kunstbeflissen war. Und wir sehen hier auch, dass es sich eigentlich auch um eine Mischform handelt. Also es sind die Franz Rosenzweigs Bücher, aber natürlich aus der Familie auch Bücher, die tradiert wurden, auch von Edith Rosenzweig einige Bücher. Und das erkennt man eben sehr häufig in diesen Einlagen oder Namenseinträgen. Und genau, also auch hier, es wurde nicht systematisch aufgenommen. Ich habe versucht, alles anzufotografieren, was ging, aber auch hier wäre es natürlich schön, wenn es zu einer nachhaltigeren Lösung kommen würde und vielleicht auch ein Digitalisierungsprojekt hier den Status quo der Sammlung heute einfassen könnte. Genau, aber das war jetzt sozusagen mein Ritt durch die Geschichte der Bibliothek Franz Rosenzweig und ihren Weg von Deutschland nach Tunesien, wo sie sich eben seit 80 Jahren befindet. Aber ich freue mich jetzt auch sehr, dass ich jetzt das Wort übergeben darf an Professor Norbert Baschek, der uns jetzt noch weiter auch über den Raum als Bibliothek und Überlieferungsraum etwas erzählen wird.
So. Die Brille im Kopf. Können Sie mich hören? Ja. Geht es so? Ja, dann zunächst einmal herzlichen Dank an Herrn Brenner für die freundliche Einladung. Und ich habe die Arbeit von Julia Schneidewind schon seit einigen Jahren verfolgt. Sie hatte damals vermutlich aufgrund des Katalogs Kontakt mit mir aufgenommen und so sind wir im Gespräch geblieben und ich freue mich sehr, dass sie mit ihrer Arbeit nicht nur über Rosenzweig, sondern auch noch vier andere Bibliotheken hier promoviert wurde. Und das Buch wurde ja schon gezeigt, wird wohl im Oktober erscheinen. Das freut mich sehr. In dem Buch von Frau Schneiderwind werden viele der Angaben, die ich in der Einleitung zum Katalog publiziert habe, korrigiert, erweitert. Das schockiert mich nicht, im Gegenteil, die Forschung geht weiter und das ist auch gut so. Und ich habe mich damals einfach um den Katalog nicht nackt zu publizieren, eben gezwungen gesehen, eine kleine Einleitung zu schreiben. Ich habe aber dabei zu viel Vertrauen gelegt in Erzählungen, die auf Rosenzweigs Sohn Raphael zurückgehen. Und dann über Wolf Dietrich Schmidt-Kowachtschik, den ich erwähnen sollte, weil er derjenige ist, er war Professor lange Jahre in Kassel und nach der Emeritierung hat er sich nach Wien abgesetzt. zur Ruhe gesetzt und Wolf-Dietrich Schmidt-Kowarczyk hat viel für die Rezeption von Rosenzweig in Deutschland getan, indem er in Kassel zwei große Kongresse veranstaltet hat im Abstand von über 20 Jahren, die beide auch in mehreren Bänden die Akten dieser Kongresse veröffentlicht wurden, eine Rosenzweig-Gesellschaft gegründet und auch in Kassel gab es und gibt vielleicht auch noch heute eine Rosenzweig-Gastprofessur. Ja, das hing einfach damit zusammen, dass auch Rosenzweig ja aus Kassel stammte und seine Familie dort schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts nachgewiesen ist. Sein Vater, Georg Rosenzweig, hatte die Drogerie seines Großvaters in eine Farben- und Lackfabrik erweitert und war so zu einem wohlhabenden und angesehenen Bürger in Kassel geworden. Das Wohnhaus ist noch erhalten als Gebäude. Und jetzt also, ich bin zu diesem Katalog gekommen, auch durch persönliche Zufälle. Ich kannte Schmidt-Kowarczyk aus anderen Kontexten und er hat mich auch immer zu seinen Veranstaltungen in Kassel und anderswo eingeladen. Und ich wollte mich irgendwann auch in diesem Kreis etwas nützlich machen und mir war bekannt, dass dieser Katalog, den die Familie von Rosenzweig damals anfertigen musste, um die Bücher aus Nazi-Deutschland ausführen zu können. Davon gab es eine Kopie und die zirkulierte auch so in Kreisen der interessierten Leute, aber das war natürlich sehr beschränkt und ich habe gedacht, das sollte man einmal weiter zugänglich machen. Dazu kommt auch für mich eine andere Konstellation. Meine Gattin Miriam Bienenstock schreibt viel über Rosenzweig und Hermann Cohen kann ich auch einmal herumgehen lassen. Und so bin ich auch über die private Schiene sozusagen zu Rosenzweig gekommen. Jetzt, wir haben schon von Frau Schneider-Wind gehört, wie diese Bibliothek auf Abwägen irgendwie in Tunis gelandet ist. Aber ich war selber nicht in Tunis, mir waren die Verhältnisse dort nicht sicher genug. Aber ich habe auch Leute hingeschickt, die sowieso in Tunis waren. Und ich habe also hier Fotos, wir haben schon Fotos gesehen. Die konservatorischen Bedingungen sind nicht so schlecht. Ich hätte es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, ne? Also sind doch gut aufgestellt und man kann auch Zugriff darauf haben. Also ein Kollege aus Lyon, der öfters nach Tunis fährt, der hat also sich Bücher bestellt, nur mal so um zu testen und am nächsten Tag wurden sie ihm an seinen Arbeitsplatz gestellt und er durfte auch runter ins Magazin, um Fotos zu machen, wie auch Frau Schneider-Wind sie gemacht hat. Okay, ich kann nun nicht den ganzen Katalog Ihnen vortragen. Ich will nur ein paar kurze Bemerkungen dazu vortragen. Auf der einen Seite entsprechen die Bestände ziemlich genau dem, was man von einem gebildeten Juden in dieser Zeit, deutschen Juden dieser Zeit, erwartet hätte. Wir finden zum Beispiel sehr gut repräsentiert die klassische deutsche Literatur, Goethe mit zwei großen Ausgaben, aber auch mit viel Sekundärliteratur, Schiller, Hölderlin, Fontane, Heine, Die großen Namen der deutschen Literatur sind vorhanden, auch die europäische Literatur, französische, englische, teils im Original, teils in Übersetzungen, was vielleicht aus religionsphilosophischer Perspektive interessanter ist als diese in gewisser Weise zu erwartenden Bestände, sind dann eher die theologischen und philosophischen Bestände, die natürlich auch Rosenzweigs intellektuelle Entwicklung widerspiegeln. Er hatte wohl auf den Wunsch seines Vaters begonnen, Medizin zu studieren, wohl zeitweise auch in München und an anderen Universitäten. Aber nach dem Physikum hat er das aufgegeben und sich als Student Geschichte und Philosophie eingeschrieben. Und er hat in diesem Bereich eine Dissertation vorgelegt bei keinem geringeren als Friedrich Meinecke, die 1912 in Freiburg geprüft und er den Titel bekommen hat, 1912, für eine Arbeit über Hegels politische Philosophie. Ich weiß nicht, ob die ursprüngliche Dissertation schon den Titel trug, auf jeden Fall das nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlichte Buch 1920 in zwei Bänden trägt den Titel Hegel und der Staat. Also bei Meinecke, doch ein bedeutender Historiker dieser Zeit, und er hat auch das Buch, also die Dissertation, trotz der Kriegsbedingungen und so weiter noch so weit bearbeitet, dass er damit zufrieden war und es 1920 veröffentlicht hat. Das Buch hat auch in der Hegelforschung durchaus seinen Weg gemacht, vielleicht weil es in deutscher Sprache eine der ersten größeren Studien zu Hegels politischem Denken war. Und noch vor nicht so langer Zeit hat Suhrkamp diese Dissertation neu herausgegeben mit einem Vorwort von Axel Honneth, also einer sicher der bekanntesten der dritten Generation der Frankfurter Schule nach der ersten Adorno, Horkheimer und der zweiten um Habermas, dann die dritte Axel Honneth. Und also bei Suhrkamp, das ist auch doch ein Zeichen dafür, dass dieses Buch auch in der Hegelforschung durchaus seinen Bestand hat. Aus jüdischer Perspektive natürlich ist Rosenzweig für etwas anderes bekannt, nämlich einerseits für die Übersetzungsarbeit mit Martin Buber. Die vier Bände gehen herum, wobei natürlich, wenn Sie die Daten im Hinterkopf behalten, Rosenzweig das Projekt nicht bis ans Ende mittragen konnte. Er starb im Dezember 1929 und was damals noch nicht vorlag, ist eben die alleinige Leistung von Buber. Also neben dieser Übersetzung ist natürlich der Stern der Erlösung. Schon der Titel ist ja sehr gut, glücklich gewählt und das Buch ist eines der, wird immer gefeiert als eines der Bücher jüdischer Religionsphilosophie, der größten Bücher der jüdischen Religionsphilosophie im 20. Jahrhundert. Und ist auch schon in viele Sprachen übersetzt worden, wobei viele Leute eben gar nicht wissen, dass eben Rosenzweig vorher auch andere Dinge geschrieben und geforscht hat. Vielleicht noch ein Wort dazu, zum Beispiel ein berühmter Text, der viel diskutiert wurde im Umfeld der klassischen deutschen Philosophie von Kant bis Hegel und Schelling, das sogenannte erste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Der Titel stammt von Rosenzweig. Er hatte dieses Manuskript in der Berliner Staatsbibliothek entdeckt und dann auch dafür gesorgt, dass die Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1917 trotz Kriegsbedingungen diesen wichtigen Text mit Rosenzweigs Einleitung herausgegeben hat. Und es ist wirklich ein Systemprogramm, also ein Programm für eine systematische Philosophie. Umstritten war und ist immer noch, wer dieses Manuskript geschrieben hat. Einerseits ist es in Hegels Hand geschrieben, so kam es dann auch in die Stabi, in diese Hegel-Dokumente. Auf der anderen Seite wird von Rosenzweig vorgetragen, das seien Thesen, die eher Schelling zugehörten. Also, dass Hegel dieses Manuskript abgeschrieben hätte, kopiert hätte oder einfach so das Ergebnis einer Diskussion festgehalten hätte. Und es gibt auch Leute wie zum Beispiel Violetta Weibel in Berlin, in Wien, die sagt, das ist auch viel mehr Hölderlin in diesem Text drin und nicht nur Hegel und Schelling. Das sind also die philosophischen Sachen, die durchaus wichtig geblieben sind. Auch von diesem frühen Manuskript hat der Suhrkamp Verlag schon vor 20 Jahren eine Ausgabe gestaltet, in dem die Rezeptionsgeschichte und die Debatte um diesen Text rekonstruiert wird, herausgegeben von Christoph Jammel und Helmut Schneider. Also, vielleicht noch ein Wort. Ja, wie kam es denn dazu, dass Rosenzweig auch in jüdischen Kreisen diese herausragende Stellung erworben hat, vielleicht neben Buber und dem etwas älteren Hermann Cohen, ebenso als ein Lehrer, als eine Autorität angesehen zu werden. Natürlich, der Stern der Erlösung hat dazu beigetragen, sicher auch die praktische Arbeit, die Rosenzweig in Frankfurt noch leisten konnte, als kurzfristiger, bis ihm seine Krankheit diese Aufgabe unmöglich machte, aber doch 2 Jahre lang gegründet und geleitet das Freie Jüdische Lehrhaus, an dem viele andere bekannten deutsch-jüdischen Persönlichkeiten mitgewirkt haben, wie Ernst Sohn, Simon, Rudolf Hallo, auch Buber und viele andere. Und zum Schluss sicher, was auch zur Legendenbildung beiträgt, ist natürlich diese langjährige, sich ständig verschlechternde Krankheit, die er mit großem Mut getragen hat. Alle diese Faktoren haben eben sicher dazu beigetragen, dass Rosenzweig eine ganz besondere Stellung unter den jüdischen Intellektuellen mit deutschem Hintergrund erworben hat. Es ist 8 Uhr, vielleicht erstmal so weit und ich könnte noch bis morgen früh darüber erzählen, aber ich warte dann lieber auf Ihre Fragen.